SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die deutsche Polizei hat in Bayern einen Terrorverdächtigen festgenommen. Rechtzeitig. Das ist eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über Österreich, das sich wappnet für die angekündigten Extremregenfälle am Wochenende. Und wir schauen, wie es weitergeht mit der Carola-Brücke in Dresden, die ja vorgestern Nacht in Teilen eingestürzt ist. Einfach so. Er soll schon 2 Macheten gekauft haben. Die bayerische Polizei hat in Hof einen Mann festgenommen, der einen Anschlag auf die Oberfranken-Kaserne geplant haben soll. Tobias Bönte mit weiteren Einzelheiten.
Der 27-jährige Syrer habe gezielt Soldaten der Bundeswehr angreifen und töten wollen, während diese ihre Mittagspause in der Hofer Innenstadt verbringen. Diesen Tatvorwurf erhebt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den mutmaßlichen Islamisten. Dieser soll sich dafür nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor dem 10. September 42 cm lange Macheten beschafft haben. Am gestrigen Donnerstag wurde der Mann von Polizeieinheiten in Hof festgenommen und heute einem Ermittlungsrichter am dortigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Wie die Ermittler dem 27-Jährigen auf die Spur kamen, dazu wollten sie sich heute nicht äußern.
Im Jahr 2027 soll es soweit sein. Dann sollen 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im NATO-Partnerland Litauen stationiert werden. Eine gesamte Brigade. Die Idee dahinter ist, dass Deutschland sich aktiv daran beteiligen will, die NATO-Ostflanke zu stärken. Heute hat Verteidigungsminister Pistorius dafür ein Abkommen unterzeichnet. Tim Aßmann berichtet.
Panzerbrigade 45. Der Name dieser Bundeswehreinheit hängt schon als Schild in einem Bürogebäude in Vilnius. Aber bisher besteht die Brigade dort nur aus einer kleinen Vorbereitungstruppe. Dafür, dass insgesamt rund 5000 Bundeswehrangehörige der Einheit in den nächsten Jahren nach Litauen verlegt werden können, soll das nun unterzeichnete Rahmenabkommen zwischen beiden Ländern eine wichtige Grundlage sein. Es klärt Bedingungen für das Leben vor Ort. Wir schaffen Rechtssicherheit, erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Rande der Unterzeichnung des Abkommens.
Wir vereinfachen das Anmieten von Wohnraum und die Eröffnung von Bankkonten. Wir sorgen dafür, dass berufliche Qualifikationen der Partnerinnen und Partner unserer Bundeswehrangehörigen schneller und leichter anerkannt werden. Wir ermöglichen die Einrichtung von deutschen Schulen und Kitas in Litauen.
Für Litauen unterschrieb Verteidigungsminister Laurinas Kasčiūnas das Vertragswerk. Er dankte der deutschen Seite noch einmal für die Entscheidung, eine Bundeswehrkampfbrigade dauerhaft an der NATO-Ostflanke zu stationieren. Wir werden die besten Arbeits- und Lebensbedingungen für die deutschen Soldaten sicherstellen. Steuererleichterungen, Gesundheitsversorgung. Für Familien mit Kindern wird es Unterricht auf Deutsch und Litauisch geben. Entschuldigung, Unterricht in deutscher Sprache. Wenn Sie Litauisch brauchen, ist das auch möglich. Die Atmosphäre zwischen beiden Ministern wirkt locker und entspannt. Auch wenn die Vorbereitungen für die Stationierung nicht reibungslos laufen. Der Aufbau der Infrastruktur in Litauen kommt schleppender voran als erhofft. Die neuen Kasernen am geplanten Hauptstandort der Brigade werden nicht rechtzeitig genug fertig, um die deutschen Einheiten, die im nächsten Jahr verlegt werden sollen, aufnehmen zu können. Sie müssen erst einmal an 2 anderen Standorten in litauische Truppenunterkünfte einziehen, wie Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte.
Die jetzt uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Einheiten, die zur Brigade gehören, aufbauen können. Es wird sichergestellt, dass das den Standards und den Notwendigkeiten entspricht. Das gelingt dort ohne Probleme. Das sind alles Standards, die völlig okay sind und ausreichen.
Die Bundeswehr ist bemüht, den Standort Litauen so attraktiv wie möglich zu machen. Es gibt bereits Bewerbungen für den Dienst dort, aber eben weiterhin auch Skepsis in der Truppe. Verteidigungsminister Pistorius setzt bei der Rekrutierung für die Litauen-Brigade unverändert auf das Prinzip Freiwilligkeit.
Bislang haben wir keinen Grund, daran zu zweifeln. Wir haben die 500 Dienstposten, die nächstes Jahr dort hingehen sollen, soweit ich weiß, alle besetzt. Aber klar ist, bei einem solchen Prozess gibt es immer wieder nochmal, wie soll ich sagen, Zögerlichkeiten bei dem einen oder anderen. Ich meine, wenn eine Familie dranhängt, überlegt man vielleicht 1-2 Mal länger und noch mehr, ob man es macht oder nicht. Das müssen wir einräumen, das ist auch völlig okay.
An ihrem Zeitplan halten beide Seiten fest. Ende 2027 soll die Panzerbrigade 45 in Litauen einsatzbereit sein.
Heute Nachmittag findet in Budapest ein Treffen von Abgesandten aus den EU-Finanzministerien statt. Es geht unter anderem um klimaneutrales Wirtschaften. Zunächst allerdings steht ein diplomatischer Vorgang im Vordergrund, berichtet Sabrina Fritz.
Eigentlich passen Thema und Termin sehr gut zusammen. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister wollen sich in Budapest damit beschäftigen, wie man mehr Klimaschutz in der EU finanzieren kann. So steht es zumindest in der Einladung der Ungarn. Das scheint aber nicht allzu viele Finanzminister zu interessieren. Von den 27 reisen nur 4 nach Budapest. Die meisten werden von ihren Staatssekretären vertreten, so auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Das magere Interesse an dem informellen Treffen liegt nicht am Thema, sondern am Gastgeber. Ungarn hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft und weil sich Regierungschef Viktor Orbán mit der EU total verkracht hat, wird man den Treffen möglichst wenig Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist das Thema Geld für die EU gerade ein großes. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat diese Woche seinen Report vorgestellt, wie die EU wirtschaftlich fit für die Zukunft wird. Wie groß die Defizite, vor allem im Bereich Digitalisierung in der Gemeinschaft sind, zeigt schon der Umfang des Reports. 400 Seiten und ein Jahr Arbeit brauchte Draghi. Mehr große Tech-Firmen, weniger Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen, mehr Verteidigung und am Ziel CO2-Neutralität festhalten, so die Kurzfassung. Diese Investitionen in die Zukunft kosten aber Geld. Draghi nennt die gewaltige Summe von 800 Milliarden Euro.
But the investment needs that all this entails are massive.
Die Investitionen in all dies sind gewaltig. Der Anteil der Investitionen muss auf rund 5% des Bruttosozialproduktes steigen. Eine Größenordnung, die wir zuletzt in den 60er und 70er Jahren gesehen haben.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das bei der Präsentation des Draghi-Reports so ausgedrückt. Wir müssen jetzt den politischen Willen haben, diese Projekte umzusetzen und dann zu entscheiden, finanzieren wir sie mit nationalen Beiträgen oder neuen Quellen. Neue Quellen, da schlug im Finanzministerium in Berlin gleich der Rauchmelder an. Zu Recht vermutete Finanzminister Christian Lindner hinter diesem Begriff neue gemeinsame Schulden und die werde es mit Deutschland nicht geben, erklärte er umgehend. Die aktuellen Rechnungshofberichte zum Thema, wie sorgsam geht die EU mit dem Geld um, bestärken ihn in seiner Skepsis. Der Europäische Rechnungshof hat den Corona-Aufbaufonds unter die Lupe genommen. Dieser besteht interessanterweise ebenfalls aus 800 Milliarden Euro, also genauso viel, wie Draghi verlangt. Aber das Geld wurde bislang nur zu 29% abgerufen. Es fehlt an Verwaltungsexperten Projekten und selbst wenn ein Projekt angefangen wird, wird es dann oft nicht zu Ende gebracht, so der Rechnungshofbericht. Das Geld, das aber bis dahin eingezahlt wurde, ist dann futsch. Das muss sich ändern, so Ivana Maltičić, Vertreterin des Europäischen Rechnungshofes.
If measure is not finalized, that we need to have tools to recover the funds, which is not now in this moment in the regulation.
Wenn wir eine Maßnahme finanzieren und sie wird nicht zu Ende gebracht, brauchen wir Möglichkeiten, um das Geld wieder in den Fonds zurückzuzahlen. Die gibt es bislang nicht, sagt sie. Außerdem sollten ja mit dem Geld ausdrücklich Projekte gefördert werden, die die EU technologisch und ökologisch voranbringen. Aber auch das, so der kritische Bericht der Rechnungsprüfer, wurde bislang nicht erreicht. Viele finanzierte Projekte seien gar nicht so grün, wie sie vorgeben. All das wird denjenigen Finanzministern in die Hände spielen, die der EU nicht mehr Geld zur Verfügung stellen wollen, wie die Niederlande oder Deutschland. Als zweites Thema für das Treffen der Finanzminister haben die Ungarn die Überalterung der Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt. Man darf gespannt sein, welche Ideen die Finanzminister dazu beitragen werden.
In diesen Tagen beginnt für etwa 625.000 Kinder und Jugendliche im Gazastreifen das neue Schuljahr. Allerdings, die Schulen, in die sie vor dem Krieg gegangen sind, sind entweder beschädigt, zerstört oder wurden zur Unterkunft für die zahlreichen vertriebenen Palästinenser. Jan-Christoph Kitzler hat recherchiert, wie das geht. Lernen im Krieg.
Es klingt wie eine normale Schule. Doch wenn man sieht, wie im Gazastreifen das neue Schuljahr beginnt, dann wird klar, nichts ist hier normal. Der Unterricht findet im Zelt statt. Basma Abdul-Majid Fares Al-Gara ist eine junge Mathelehrerin. Früher hat sie in Gaza Stadt unterrichtet. Jetzt ist sie in der sogenannten humanitären Zone im Südwesten des Gazastreifens. Das Schwierigste ist das Wetter. Es ist so heiß, dass man es im Zelt nicht aushält. Und dann der Sand und die Sauberkeit. Wir versuchen es, aber es ist schwer. Dazu kommt noch die Instabilität der Schüler und dass sie oft den Ort wechseln müssen. Da gibt es einen ständigen Wechsel. Aber wir versuchen, so viele es geht, zusammenzubringen. Und dann die Entfernungen. Ich komme von der Al-Aqsa-Universität. Das ist weit. Es ist schwer herzukommen. Und dann fehlt es an allem. Lehrmaterial, Ventilatoren, Internet und vieles andere. Das sind die Schwierigkeiten. Die reinen Zahlen sind erschütternd. 85% aller Schulen im Gazastreifen sind zerstört oder schwer beschädigt. In vielen Schulgebäuden wird nicht unterrichtet, sondern Vertriebene suchen hier Schutz. Und die Schüler im Zelt haben schon ein ganzes Jahr verloren. Schüler wie Islam Mohammed Fazi Abdin. Vor dem Krieg hat er mit seiner Familie in Rafah gewohnt, dann wurde er vertrieben. Ich träume davon, Arzt zu werden. Und um meinen Traum, mein Ziel zu erreichen, lerne ich. Als ich in der 8. Klasse war, war mein Schnitt 99,9%. Ich war der beste Schüler meiner Schule. Ich träume immer noch davon, Chirurg zu werden. Und ich lerne, damit ich das schaffe. Immerhin, er ist am Leben. Tausende Schülerinnen und Lehrer wurden im Gazakrieg schon getötet. Traumatisiert sind alle. 625.000 Schülerinnen und Schüler gibt es im Gazastreifen und vor dem Krieg hatte das Gebiet ein recht gut funktionierendes Schulsystem. 89% konnten lesen und schreiben. Jetzt gibt es Behelfsschulen nur für wenige. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat Plätze für 30.000 Schüler geschaffen. Mohammed ist 15 und einerseits froh, dass er einen Platz bekommen hat, aber... Ich bin immer nervös und habe Angst vor dem, was passiert. Ich frage mich, wann der Krieg endet. Und dann trifft mich der Verlust meiner Verwandten und meiner Lieben. Da, wo ich jetzt bin, das ist nicht mein Ort und nicht mein Zuhause. Basma Algara, die Lehrerin, hat noch ein ganz anderes Problem. Unterrichtsmaterial wie Schulbücher oder Papier gibt es kaum. Sie kann sich schlecht vorbereiten, weil auch das Internet nicht immer geht. Dieses Jahr ist anders als alle Klassen, die ich bisher unterrichtet habe, denn wir unterrichten in einem Zelt und das ist schwierig. Aber Gott sei Dank beginnt nun der Unterricht, es gibt mehr reguläre Stunden und wir unterrichten den gesamten palästinensischen Lehrplan. Sie hofft, dass ihre Schüler mal Ärzte werden, Rechtsanwältinnen oder Lehrer, sagt sie, dass sie etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Fragt sich nur, für welche Gesellschaft, wo Gaza doch in Trümmern liegt und noch kein Ende des Krieges in Sicht ist. Nesma Riabou ist auch 15 und war schon ein Jahr lang nicht mehr in der Schule. Seine Tage verbringt er jetzt damit, in langen Schlangen zu stehen, damit er und seine Familie Wasser haben und etwas zu essen. So wie ihm geht es vielen Kindern in Gaza, dass er bald wieder in die Schule kann. Glaubt er nicht. Ich kann nicht mehr zur Schule und meine Freunde sehen. Ich habe auch viele Verwandte verloren. Meine halbe Familie wurde getötet. Wir wurden auch vertrieben. Meine Familie ist zur Hälfte gestorben und die andere Hälfte blieb im Norden und leidet an Hunger und Angst. Wir sind sehr müde. Ich kann nicht das ganze Leben in Angst leben. Wenn wir ins Bett gehen, beten wir zu Gott aus Angst vor den Bomben. Wir haben Angst, irgendwo hinzugehen. Was ist das für ein Leben? Allah ist bei uns. Mehr kann ich nicht sagen.
Schüler im Gazastreifen. Jan-Christoph Kitzler hat berichtet. Heftiger Regen ist für das Wochenende für Teile des östlichen Europas angekündigt und davon auch noch richtig viel. Wir schauen gleich auf die Vorbereitungen auf Hochwasser und Überschwemmungen nach den Meldungen in Kürze von Roswitha Böhm.
Die deutsche Marine wird trotz aller Proteste aus Peking die Meerenge zwischen China und Taiwan durchfahren. Verteidigungsminister Pistorius hat die Fahrroute für zwei Kriegsschiffe heute in Berlin bestätigt. Der SPD-Politiker sagte, es sei der kürzeste und sicherste Weg und er wies darauf hin, dass es sich um internationale Gewässer handele. Chinas Regierung beansprucht nicht nur die Insel Taiwan für sich, sondern auch die Kontrolle über die Meerenge. Die Deutsche Bahn verkauft ihre Logistiktochter Schenker an den dänischen Konzern DSV. Wie beide Seiten mitteilten, beträgt der Kaufpreis 14,3 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen die Schulden der Deutschen Bahn verringert werden. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte den Verkauf. Der FDP-Politiker sagte, die Unternehmenstätigkeit von Schenker habe keinen Bezug zum Kerngeschäft der Bahn. Diese müsse sich auf den Schienenverkehr in Deutschland fokussieren. Das deutsche Wasserstoffkernnetz soll bis spätestens Mitte Oktober von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Das bestätigte Bundesnetzagenturpräsident Müller im SR-Interview. Ab Anfang kommenden Jahres soll der Bau dann offiziell beginnen. Der Anschluss in das insgesamt knapp 10.000 Kilometer lange Wasserstoffkernnetz ist für die saarländische Industrie, vor allem für die Stahlbranche, von enormer Bedeutung. Ab 2027 bereits soll ein regionales grenzüberschreitendes Netz Wasserstoff zur Stahlindustrie bringen. 5 Jahre später ist dann der Anschluss an das deutsche Kernnetz geplant. Der ehemalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt ist tot. Nach Angaben seiner Partei starb er am Morgen im Alter von 80 Jahren. FDP-Chef Lindner würdigte Gerhards Verdienste. Er habe Zeit seines Lebens für Eigenverantwortung geworben. Faire Bildungschancen seien ihm ein Herzensanliegen gewesen. Gerhard war von 1995 bis 2001 Bundesvorsitzender der FDP. Danach wurde er Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, ab 2018 Ehrenvorsitzender.
Das Wetter macht gerade den Menschen in diversen europäischen Ländern Sorgen. Meteorologen prognostizieren heftige, anhaltende Regenfälle für das Wochenende. Polen und Tschechien etwa erwarten extreme Regenmengen, Hochwasser und Überschwemmungen. Das Epizentrum soll allerdings laut Vorhersagen in Österreich liegen. Auch dort laufen seit gestern die Vorbereitungen. Silke Hane hat Stimmen eingefangen.
Wir stehen vor einer potenziell katastrophalen Wetterlage,
warnt der Meteorologe Daniel Kehlemann im Sender Puls 24.
Selbst die konservativsten Wettermodelle zeigen Niederschlagsmengen bis Sonntag zwischen 80 und 100 Liter pro Quadratmeter. Die Extremlösungen sogar bis zu 400 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich, der Wiener Jahresniederschlag, der Gesamtniederschlag der Bundeshauptstadt beträgt 680.
Besonders der Süden und Osten des Landes bereiten sich auf so ein Szenario vor. Also auf Schnee, Starkregen, Überflutungen und Hochwasser. Zuständig für die Warnungen vor Hochwasser sind die Bundesländer. Konkret gehandelt wird erstmal in den Kommunen. Die Gemeinde Mautern in der Steiermark wurde schon zweimal von Hochwassern getroffen. Bürgermeister Andreas Küberger sieht die Gemeinde vorbereitet auf den erneuten Ernstfall.
Das heißt, die Fuhrparkmitarbeiter haben quasi eine Urlaubssperre, sie sind bereit. Die Feuerwehr ist informiert, die Leute können Sandsäcke holen, da haben wir SMS ausgeschickt. Und auch natürlich unsere Kraftwerksbesitzer, schauen wir, dass die Schleusen jetzt schon offen sind.
Auch in Niederösterreich sind die Feuerwehren in Alarmbereitschaft, so Sprecher Klaus Stehball vom Landeskommando.
Wir haben dezentral in den verschiedenen Städten natürlich Pumpen stationiert, Hochwasser, Sandsäcke und Mobilelemente. Wir haben an der Donau gewisse Schwellenwerte, damit wir die Hochwasserschutzbauten errichten können. Und grundsätzlich haben wir genug Personal über Niederösterreich bei unseren 1700 Feuerwehren.
Die Feuerwehren in dem Bundesland rund um Wien haben mehr als 100.000 Mitglieder. Zusätzlich kann das Bundesheer angefordert werden, also die Armee. Der österreichischen Regierung zufolge stehen am Wochenende 1.000 Soldaten dafür bereit. Auch die Autobahngesellschaft Asfinag steht mit ihren Räumdiensten bereit, vor allem in der Region Tauern und bei der Brenner-Autobahn. Autofahrten sollten möglichst vermieden werden. Der Verkehrsclub ÖAMTC riet dazu, bei Fahrten in die Berge Schneeketten mitzunehmen. Die österreichische Bundesbahn ÖBB hat Reisende dazu aufgefordert, von Freitag früh bis Sonntagabend nicht dringende Reisen zu verschieben. Auch der Bundesfeuerwehrpräsident Robert Mayer rät der Bevölkerung, im Zweifelsfall zu Hause zu bleiben.
Wesentlich ist, die Gefahren wirklich auch richtig einzuschätzen, im Fall auch das Haus nicht mehr zu verlassen, wenn es möglich ist oder nur mehr absolut notwendige Fahrten dann auch durchzuführen, weil es auch auf der Strecke passieren kann. Eine Hangrutschung, eine Überschwemmung oder eben auch eine Vermurrung.
Also ein Erdrutsch. Bereits am Donnerstag wurden mehrere Straßen, vor allem im Gebirge, gesperrt. Im ganzen Land wurden außerdem zahlreiche Veranstaltungen, die am Wochenende stattfinden sollten, abgesagt.
Die Folgen der möglicherweise extremen Regenfälle in Österreich, Polen, Slowakei und Tschechien könnten bis nach Deutschland zu spüren sein. Elbe, Oder oder Neiße werden deutlich mehr Wasser führen als üblich, wenn sie zum Beispiel durch Brandenburg oder Sachsen fließen. Und in Sachsen, da kämpfen ja die Behörden gerade schon mit den Folgen des Einsturzes der Carola-Brücke. Je höher das Wasser in den kommenden Tagen steht, desto komplizierter die Sicherung der Brücke. Deshalb wurde schon heute Nacht ein wichtiger Teil erledigt, wie Arndt Groß berichtet.
Wie ein Dampfer der Weißen Flotte, der in Dresden die Elbe herunterfährt und winkende Touristen grüßt. Doch diesmal das Signal zur Sprengung. Und dann der Bumm. Rauch und Qualm steigen auf unter der Carola-Brücke. Das hängende Brückenteil wird von der Fernwärmeleitung getrennt. Und auch die Straßenbahnschienen wurden zuvor in einem Spezialverfahren abgeschnitten. Dann kamen die Abrissbagger. Nun steht fest, ein weiterer Teil der Carola-Brücke ist abgestürzt. MDR-Reporter Florian Glatter.
Ja, das große Problem ist, und es zeigt ja auch, dass immer wieder Teile einstürzen, dass die gesamte Brücke komplett instabil ist. Jetzt noch ein zweiter kleiner Teil, also es sind mittlerweile drei Teile, an denen aber auch gearbeitet wird. Also das ist das Ziel im Laufe des heutigen Tages, dass man diesen Teil der Brücke, und zwar den gesamten Teil, ja, abträgt mit Baggern.
Donnerstag am späten Nachmittag hatte die Stadt bekannt gegeben, die Brücke nun doch schnell abzutragen. Begründung: ein drohendes Elbe-Hochwasser. Die in der Elbe liegenden Brückenteile hätten die Situation verschlimmern können. Gerechnet wird mit einem sehr starken Hochwasser der Elbe, verursacht durch mögliche heftige Regenfälle in Tschechien. Allerdings erscheint auch der Rest der Brücke kaum noch erhaltenswert. Die nicht herabgestürzten Brückenteile der Carola-Brücke weisen Schäden auf. Dresdens Baubürgermeister Stefan Kühn von Bündnis 90 Die Grünen am Donnerstagnachmittag im Dresdner Stadtrat. Ein Brückenlager habe versagt beim sogenannten Brückenzug B.
Das hat versagt. Insofern sind die Schäden dort erheblich, sodass im Moment nicht davon auszugehen ist, dass dieser Brückenzug irgendwie noch verkehrlich wieder ertüchtigt werden könnte.
Ein Neubau der Carola-Brücke wäre ein Ersatzneubau. Und dafür könnte man wohl auf ein Planfeststellungsverfahren verzichten. Das geht dann alles schneller. Aber eine neue, eine Ersatzbrücke für Dresden zu bauen, geht langsamer als der Abriss der eingestürzten alten Carola-Brücke.
Dresden kämpft mit den Folgen des Teileinsturzes der Carola-Brücke. Arndt Groß hat berichtet. Währenddessen stehen die großen Fragen im Raum. Wie konnte das passieren natürlich und könnte das auch anderswo passieren? In welchem Zustand sind zum Beispiel die Brücken im Saarland? Darauf hat Alexander Bach, der Vizepräsident der Ingenieurskammer des Saarlandes, so geantwortet.
Die großen Brücken sind alle mindestens sanierungsfällig und wir haben schon einen großen Sanierungsstau. Aber ich würde dort bei dem Wort Sanierungsstau gerne ein bisschen die Schärfe rausnehmen. Also das Problem, was wir halt haben, zum einen haben wir heute neue Erkenntnisse über den Beton. Das heißt, die Brücken wurden ihrerzeit korrekt bemessen. Heute machen wir zusätzliche Nachweise, weil wir zusätzliche Erkenntnisse haben und dann fehlt an manchen Stellen Eisen, das wir heute vielleicht einbauen würden. Und da sie alle mehr oder weniger gleichzeitig jetzt ihr Betriebsalter erreichen, ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, das zu bewältigen in kurzer Zeit. Und dann muss man halt Maßnahmen ergreifen, wie das auch gemacht wird, zum Beispiel mit der Johannisbrücke, dass man Fahrbahnen einengt oder eine zweispurige Brücke nur noch für eine Fahrbahn freigibt, um dort Belastung runterzunehmen.
Alexander Groß von der Ingenieurskammer des Saarlandes im SR-Hörfunk. Sie hat hohe Wellen geschlagen, die Wahl eines stellvertretenden Bezirksbürgermeisters in Saarbrücken-Burbach Mitte Juli. Gewählt wurde nämlich ein AfD-Politiker und das mit Stimmen der CDU und der SPD. Oder der SPD, wollte ich sagen. Die Ratsmitglieder beider Parteien haben sich gegenseitig beschuldigt und versicherten an Eides statt, es nicht gewesen zu sein. Schnell wurden Stimmen laut mit dem Wunsch nach einem Abwahlverfahren. Allerdings seitdem ist noch nichts passiert. Gestern gab es eine Sitzung des Bezirksrates und da stand das Thema noch nicht mal auf der Tagesordnung. Jusos und Grüne forderten SPD und CDU auf, endlich zu handeln. SR-Politikreporter Emil Murer war vor Ort gestern. Ich habe ihn gefragt, wie der aktuelle Stand der Diskussion ist.
Ja, also zumindest nach außen hin hat sich tatsächlich noch nicht viel getan seit der Wahl von Werner Schwaben im Juli. SPD und CDU sind sich immer noch einig, dass sie ein Abwahlverfahren wollen. Allerdings wollen sie sichergehen, dass es auch rechtssicher ist. Das ist auch verständlich. Sie sagen, wenn wir Werner Schwaben von der AfD jetzt abwählen, darf das nicht anfechtbar sein. Da haben sie so ein bisschen Angst davor. Momentan prüft das auch noch die Kommunalaufsicht. Deswegen kann man das durchaus verstehen, dass sich das noch ein bisschen hinzieht. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Wahl liegt jetzt schon über 2 Monate zurück. Also das wird sich auch nicht mehr ewig hinziehen können und das wird dann auch irgendwann als Argument nicht mehr funktionieren.
Das sehen offenbar auch die Jusos und die Grüne Jugend so. Die haben gestern vorm Bürgerhaus demonstriert.
Genau, die Jusos und die Grünen scheinen darüber überhaupt nicht erfreut zu sein. Sie waren gestern mit etwa 2 Dutzend Leuten vor Ort, hatten bunte Luftballons dabei, so eine Kette, die zum einen irgendwie Vielfalt ausdrücken sollte und zum anderen aber auch einfach nochmal ein Zeichen setzen sollte gegen die AfD. Und Jusos und Grüne Jugend sagen ganz klar, SPD und CDU müssen jetzt voranmachen in diesen Gesprächen und müssen diese Abwahl von Werner Schwaben endlich auf den Weg bringen.
Warum dauert es jetzt nochmal so lange?
Naja, also zum einen haben wir diese rechtliche Sache, die ich eben schon erwähnt habe, aber es gibt da noch eine andere und um das zu verstehen, muss man sich nochmal anschauen, wie es überhaupt zur Wahl von Werner Schwaben von der AfD gekommen ist. Und zwar war das so, für das Amt der Bezirksbürgermeisterin war Isolde Ries vorgesehen von der SPD, weil die SPD hat die meisten Sitze dort im Rat und würde damit auch die Bürgermeisterin stellen. Aber anstatt Isolde Ries mitzutragen, wie das so gedacht war, hat die CDU mit Hans-Jürgen Altes einen eigenen Kandidaten aufgestellt, der dann auch gewählt wurde und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit mit Stimmen der AfD. Und die SPD wirft der CDU vor, im Gegenzug den AfD-Mann Schwaben für das Amt des Stellvertreters unterstützt zu haben. Das ist nicht bewiesen, aber das ist der Vorwurf und das ist durchaus möglich.
Ja, die CDU wiederum sagt ja, das müssen Stimmen von der SPD gewesen sein, ne?
Genau. Mhm. Also die Parteien schieben sich da gegenseitig die Schuld zu, haben beide auch eidesstattliche Versicherungen abgegeben. Da steht Aussage gegen Aussage, das wird wohl nicht geklärt werden können, wer da nun die Unwahrheit sagt. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt, weil die SPD fordert, dass deswegen auch der CDU-Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Altes zurücktreten soll, weil sie sagen, er ist nur durch AfD-Stimmen im Amt und deswegen ist er nicht haltbar. Und ähnlich sieht das auch CDU-Oberbürgermeister Konrad. Auch er sagt, ein Bürgermeister, der mit Stimmen der AfD im Amt ist, kann nicht im Amt bleiben. Und die CDU vor Ort sieht das offenbar nicht ganz so. Sie sagt, Altes ist gewählt und macht momentan seine Arbeit und es gibt eigentlich keinen Grund, für ihn zurückzutreten.
So, und da ist jetzt aber keine Entwicklung eigentlich in Sicht, ja?
Nee, also eine Einigung ist wirklich nicht in Sicht. CDU und SPD sind da auch sehr zurückhaltend in ihren Formulierungen. Sie berufen sich vor allem darauf, dass durch die ganze Geschichte jede Menge Vertrauen ineinander verloren gegangen ist und dass das eine Lösung nicht einfacher macht. Im Hintergrund laufen aber durchaus weiter Gespräche und in den Parteien auf Stadtebene ist zumindest klar, dass ein mit großer Wahrscheinlichkeit durch Stimmen der AfD gewählter Bezirksbürgermeister nicht tragbar ist. Stichwort Brandmauer. Ja, aber die CDU in Saarbrücken West tut sich damit offenbar schwer.
Eine schwierige Gemengelage weiterhin im Bezirksrat Saarbrücken West. Emil Murer aus der SR Landespolitik-Redaktion war das mit Informationen. Zum Wetter. Heute ist es mal sonnig, mal aber auch dicht bewölkt und am Nachmittag kann es auch Schauer geben. Die Höchsttemperaturen heute 12 Grad im Hochwald und 16 Grad an der Mosel. Das ist kühler als sonst üblich in dieser Jahreszeit. Heute Nacht ist sogar Bodenfrost möglich. Morgen ein Mix aus Sonne und Wolken, meist bleibt es aber trocken bei bis 17 Grad. Ähnlich am Sonntag, mal Sonne, mal Wolken, tendenziell niederschlagsfrei am Sonntag bei bis 18 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie mögen, gleich im Podcast auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Nach dem gescheiterten Migrationsgipfel hat Innenministerin Faeser vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen angekündigt. Für die Zeitung Trau aus den Niederlanden widerspricht diese Entscheidung der europäischen Idee. Jahrelang garantierte Europa den freien Personen- und Warenverkehr im gesamten Schengen-Raum. Vor allem seit dem Bürgerkrieg in Syrien wird diese Regelung zunehmend aufgeweicht. Doch der Schritt, den die Bundesregierung nun unternimmt, geht viel weiter. Die Begründung für generelle Grenzkontrollen gibt zu denken. Sie seien notwendig, um illegale Einwanderung, den radikal-islamischen Terrorismus und die internationale Kriminalität zu bekämpfen, heißt es in Berlin. Oder handelt es sich hier nur um politische Panik? Tatsache ist, dass die Regierung in Berlin durch die jüngsten großen Wahlerfolge der rechtsextremen AfD im Osten des Landes aufgeschreckt wurde. Auch für Südsvenskan gibt es einen Zusammenhang zwischen den Wahlerfolgen der AfD und der Entscheidung von Grenzkontrollen. Die deutsche Regierung ist ohne Frage unter Druck, seit dem Messeangriff in Solingen, gefolgt von großen Erfolgen der rechtsextremen AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Aber die Folgen davon, dass Deutschland als eines der Gründungsländer der EU nun anderen Ländern folgt und Binnengrenzkontrollen einführt, können schwerwiegend sein. Am spürbarsten durch die konkreten Auswirkungen auf alle Menschen und Transporte. Der deutsche Bescheid riskiert aber auch, die gesamte Schengen-Zusammenarbeit auf die Probe zu stellen. Gazeta Wyborcza aus Polen befürchtet, dass sich weitere Staaten der Entscheidung aus Deutschland anschließen werden. Der Schengen-Raum wird erneut in seinen Grundfesten erschüttert. Deutschland führt an allen seinen Grenzen Kontrollen ein, Frankreich wird wahrscheinlich folgen, vielleicht auch Belgien. Österreich kontrolliert bereits Menschen, die aus dem Osten kommen, Dänemark aus dem Süden. Das, was aus Sicht der Bürger der greifbarste Vorteil der europäischen Integration zu sein scheint, das, womit die europäische Wirtschaft gesegnet ist, wird zum Opfer innenpolitischer Kampagnen oder der politischen Ohnmacht. Bereits seit Ende Mai liegt ein von den USA unterstütztes Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen auf dem Verhandlungstisch, ohne dass es zu einer Vereinbarung gekommen wäre. Dabei ist für den Guardian aus Großbritannien vor allem eines deutlich. Ohne eine klare Strategie und mit einem Ministerpräsidenten, der den Krieg aufgrund eigener politischer Erwägungen in die Länge zieht, ist kein Ausweg in Sicht. Die Proteste in Israel, die auf die Ermordung von 6 Geiseln folgten, haben Netanyahu nicht umgestimmt. Und er setzt weiter auf die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Kamala Harris hat gegenüber den Palästinensern zwar Verständnis gezeigt, aber sie hat kein neues Konzept zur Linderung ihres Leidens vorgelegt. Die Unzulänglichkeit der derzeitigen US-Politik wird immer deutlicher, je mehr sich auch die Lage im Westjordanland verschlechtert und die Befürchtung zunimmt, dass Israel und die Hisbollah in einen umfassenden Krieg abdriften. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.